Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie heute Morgen willkommen in diesem Gottesdienst. Mit diesem Gottesdienst beginnt heute auch der Besuchstag der Prägitzer Gemeinschaft. Ich freue mich, dass wir damit heute Morgen beginnen. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für diese Woche aus dem Römerbrief aus Kapitel 8. Da heißt es: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Egal wer wir sind, egal was hinter uns liegt im Leben und was noch kommen wird, wenn wir Christus vertrauen, gehören wir so eng zu Gott. Und das ist ein Grund zu feiern, dass wir Kinder Gottes sind. Weil das eine Geborgenheit ist im Leben, die uns keiner mehr nehmen kann. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen was spüren von diesem Geist Gottes, dass er unser Herz anrührt und innerlich etwas berührt in uns. Psalm 100 ist ein Psalm, der Gott lobt für all das, was er tut und dass wir zu ihm gehören dürfen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander im Wechsel diesen Psalm sprechen, die Nummer 740. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Unser Gott, wir können gar nicht anders als dich zu loben, weil wir staunen über deine unendliche Größe. Und zugleich willst du es mit uns zu tun haben. Deine Kinder dürfen wir sein. Dafür bist du Mensch geworden und gestorben und auferstanden, dass wir für immer und ewig zu dir gehören dürfen. Hilf, dass uns das eine Geborgenheit ist in unserem Leben, das zu wissen, dass wir zu dir gehören, im Auf und Ab des Lebens. Herr, du weißt, was uns heute Morgen besonders beschäftigt, worüber wir uns freuen und was uns Angst und Sorgen macht. Und mit allem kommen wir jetzt zu dir und wir legen es in deine Hände und vertrauen darauf, dass du selber jetzt da bist. In der Stille vertrauen wir dir unser Leben an. Wir beten miteinander und füreinander in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in Matthäus 3. Ich lese die aus Kapitel 3, Vers 13 bis 17. Die Flucht nach Ägypten. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen und es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten, und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Wir singen aus dem Lied Nummer 66 die Verse 1 bis 4 und Vers 8.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir denken heute Morgen über den Text nach, der bei der Prägitzer Gemeinschaft für heute Morgen vorgesehen ist. Und heute Mittag wird sich's dran anschließen. Wir hören auf drei kurze Verse aus dem Johannesevangelium. In Kapitel 7 wird dort erzählt, dass Jesus auf einem der großen Glaubensfeste im Tempel zu Gast ist, beim Laubhüttenfest. Sowas wie im Erntedankfest, das zugleich an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und da heißt es in Vers 37, aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es geht um Ja oder Nein. Entweder oder. Entweder Jesus kann wirklich den Durst nach Leben stillen, oder er verspricht viel mehr, als er halten kann. Und Jesus eckt sofort an mit seinen Worten über dieses Wasser des Lebens. Ganz direkt sagt er seinen Zuhörern, wen dürstet, der komme zu mir und trinke bei mir. Und damit erhebt Jesus einen Anspruch, der eigentlich nur Gott zukommt. Von Gott wird im Alten Testament gesagt, er ist die Quelle des Lebens. Niemand sonst kann Leben schenken. Und bei diesem Laubhüttenfest, bei dem Jesus zu Gast war, da wurde gerade das gefeiert, dass Gott Leben schenkt, dass er der Schöpfer ist. Und am letzten Tag des Festes, von dem hier die Rede ist, da wurde ein besonderer Ritus praktiziert. Da haben die Priester aus dem Kidrontal Wasser geschöpft und auf den Brandopferaltar im Tempel dieses Wasser geschüttet. Und von dort floss es durch einen Kanal wieder zurück. Und damit wurde deutlich gemacht, am Altar Gottes wird der Durst nach Leben gestillt. Der Durst des Körpers und der Durst der Seele. Und jetzt ahnen wir vielleicht, was Jesus sich rausnimmt, wenn er hier sagt, wen dürstet, der komme zu mir. Da wird gerade der Wasserritus vollzogen und Jesus sagt, ihr findet das Leben nicht dort, sondern bei mir. Und Jesus stellt damit seinen Zuhörern eigentlich eine Frage. Wo stillt ihr euren Durst nach Leben? Und er stellt diese Frage auch heute Morgen uns, glaube ich. Wo wird eigentlich dein Durst nach Leben gestillt? Und Jesus berührt mit diesen Worten eine Sehnsucht, die wohl in uns allen tief verwurzelt ist, nämlich die Sehnsucht nach wirklichem Leben. Was ist unser Durst nach Leben? Ich denke an die Frau, von der ich bei den Verwandtschaftsbesuchen über Weihnachten gehört habe. Da war sie viele Jahre mit ihrem Mann zusammen, Kinder hatten sie, und irgendwann hatte der Mann eine neue. Dann ist sie ausgezogen und dennoch hat sie immer eine Hoffnung. Sie hofft immer noch, dass ihr Mann zurückkehrt zu ihr. Das ist Durst nach Leben. Sehnsucht, geliebt zu werden. Und Sehnsucht, dass was wieder heil wird im Leben. Durst nach Leben. Was ist Ihre Sehnsucht und meine? Wonach lechzen wir? Ist es vielleicht, dass wir ohne Angst leben können, dass die Schatten der Vergangenheit uns nicht ständig in Beschlag nehmen? Oder vielleicht dürsten wir nach Frieden, dass es Frieden wird, dass wir selber Frieden schließen mit uns und dem Lebensschicksal oder dass es Frieden wird in der Familie? Vielleicht sehnen wir uns auch danach, dass nicht immer der Tod und das Leiden Leben zerstören können. Der Tod ist der große Kaputtmacher des Lebens, so hat es der pietistische Pfarrer Johann Christoph Blumhardt im 19. Jahrhundert gesagt. Und wie gut wäre es, wenn vielleicht am Ende nicht immer alles kaputt gehen würde, weil der Tod alles kaputt macht. Vielleicht ist das unser Durst nach Leben, dass der Kaputtmacher keine Macht mehr hat. Durst nach Leben. Vielleicht dürsten wir auch nach Gewissheit und nach Sicherheit, dass uns nicht ständig diese Zweifel in Beschlag nehmen. Oder dass wir wirklich, um mit dem Wochenspruch zu reden, endlich gewiss sind, dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir für immer und ewig gerettet sind und dass wir nicht immer solche Zweifel im Herzen haben. Wen da dürstet, der komme zu mir. Der Durst nach Leben wird wohl nur bei Jesus gestillt. Und es sind ja große Worte, ein hoher Anspruch, den Jesus hier formuliert. dass er und nur er diesen Durst nach Leben stillen kann. Und damit sagt Jesus, nicht der Tempel in Jerusalem kann diesen Durst stillen, nicht das Laubhüttenfest, sondern er, Jesus. Und wir können vielleicht wirklich verstehen, dass diese Worte damals für Aufregung gesorgt haben, dort im Tempel. Da war für bibelkundige und schriftgelehrte Menschen damit klar, welchen Anspruch Jesus erhebt, nämlich, dass er selber Gott ist. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, die davon reden, dass Gott dieses Leben schenkt. In Jesaja 58 heißt es zum Beispiel, und der Herr wird dich immer da führen, dich sättigen in der Dürre, dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Wenn Gott Durst nach Leben stillt, dann blüht was auf wie ein dürrer Garten. Und Jesus sagt mit seinen Worten, das, was damals vorhergesagt wurde, das erfüllt sich jetzt. Wen da dürstet, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn Jesus einen solch hohen Anspruch formuliert, dann gilt wirklich nur entweder oder. Entweder Jesus kann wirklich Durst nach Leben stillen, oder Jesus war halt ein religiöser Spinner oder Schlimmeres. Aber wie kann es denn geschehen, dass Jesus Durst nach Leben stillt? Am Ende dieses 7. Kapitels des Johannesevangeliums, kurz nach unserem Bibelwort, wird erzählt, manche Menschen bei diesem Laubhüttenfest sagten, noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Jesus. Und mich erinnert es daran, was Petrus kurz vor unserem Bibelwort mal zu Jesus gesagt hat. Da sagt er, wohin sollen wir gehen, Jesus? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat also das erfahren, Jesus kann Leben schenken. Worte des ewigen Lebens hat er. Wenn Jesus sagt, du sollst leben, ich lebe und du sollst leben. Wenn Jesus das sagt, dann haben wir ein Leben, das nicht mal der große Kaputtmacher, der Tod mehr zerstören kann. Im Sommer war ich mit meinen Kindern beim Einkaufen und wir waren an diesem Band, wo die Waren draufgelegt wurden. Und vor uns stand einer im Sommer mit kurzärmlichem Hemd und mit großen Buchstaben war auf seinen Unterarm ein Satz tätowiert. Da stand, nichts bleibt für ewig. Und meine Kinder, mein Ältester hat es gelesen und dann hat er geflüstert, Papa, was steht denn da? Und das sind so Momente, wo man als Papa dann denkt, jetzt bist du ruhig, wir machen das draußen, weil der Mann mit seinem kurzärmlichen Hemd sich schon umgedreht hat. Wir haben dann nachher drüber gesprochen, nichts bleibt für ewig. Wie wahr. Das ist es doch, wonach wir Durst haben, das, was ewig bleibt. Und das ist die schmerzliche Erfahrung unseres Lebens. Nichts bleibt für ewig. Keiner von uns bleibt für ewig, weil irgendwann der große Kaputtmacher kommt, der Tod. Nichts bleibt für ewig. Gesundheit bleibt nicht. Und nicht mal Freundschaften bleiben. Der große Kaputtmacher, der Tod, spätestens, wenn er uns eingeholt hat, bleibt nichts mehr für ewig. Nichts bleibt. Aber einer bleibt, Jesus. Das ist es, was Jesus damals diesen Menschen sagt, wenn er sagt, bei mir findet ihr Wasser des Lebens. Einer bleibt in all dem, was nicht bleibt, Jesus. Weil dieser eine nicht festgehalten werden konnte von dem großen Kaputtmacher, dem Tod. Jesus hat an Ostern gezeigt, wer der Sieger ist. Wir bleiben nicht ewig, aber er bleibt. Und wenn er zu uns seine Worte des Lebens spricht, wenn er sagt, und du sollst leben, dann werden wir auch bleiben, selbst wenn wir mal auf dem Friedhof liegen. Das nimmt uns nicht den Schmerz darüber, dass der Tod uns liebe Menschen wegreißen kann. Das nimmt uns nicht den Schmerz, dass nichts ewig bleibt. Aber das ist eine Hoffnung, die wir gegen alles setzen können, wo es uns so schmerzlich bewusst wird, es bleibt nichts ewig. Wenn wir ihm vertrauen, dann haben wir ein Leben, das ewig bleibt. Und dann hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Dann kann er noch Leben kaputt machen, aber unser Leben zerstören kann er nicht mehr. Er kann unsere Beziehung zu Jesus nicht kaputt machen, weil die bleibt. Der Tod kann uns zwar liebe Menschen wegnehmen, aber verhindern, dass wir uns bei Jesus wiedersehen, das kann er nicht mehr. Jesus stillt den Durst nach Leben, weil er uns ewiges Leben schenkt. Und ewiges Leben, das meint dann nicht nur, dass unser Leben über den Tod hinaus bleibt, sondern ewiges Leben, das beginnt schon hier und heute. Jesus stillt den Durst nach Leben, weil er uns Leben schenkt, das schon jetzt einen Hauch Ewigkeit atmet. Weil es ein Leben ist, das wirklich diesen Namen verdient, Leben und nicht nur existieren. Und was dieses Leben bedeutet, das schon jetzt beginnt, das zeigt uns das Johannesevangelium. Ganz kurz nach unserem Bibelwort wird eine Geschichte erzählt, die vielleicht manche von uns kennen. Da wurde eine Frau beim Ehebruch ertappt, sozusagen auf frischer Tat. Und Jesus soll das Urteil sprechen. Und dann sagt Jesus diese Worte, die wahrscheinlich manche von uns kennen: wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Als dann alle gegangen ist, weil keiner den Stein werfen konnte, da sieht Jesus diese gebrochene Frau an und sagt: Frau, ich verdamm dich auch nicht und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Da beginnt Leben neu. Ein Leben, das diesen Namen verdient, Leben. Diese Frau hat wohl da erlebt, was sie bisher nicht gekannt hat: Barmherzigkeit und Liebe. Da redet Jesus nichts gut, aber er hüllt diese Frau in den Mantel der Liebe ein. Er vergilt nicht, er vergibt. Das ist ewiges Leben, was schon jetzt beginnt. Da wird Durst nach Leben gestillt, wo wir merken: ich bin nicht festgelegt auf das, was in meinem Leben zerbrochen ist, sondern Leben kann neu beginnen. Da wird Durst nach Leben gestillt, weil diese Frau spüren darf: ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Gott, auch wenn mein Leben gescheitert ist. Bei Gott gibt's keine hoffnungslosen Fälle und bei Gott gibt's keine Versager, die eben auf der Strecke bleiben. Bei Gott gibt es nur über alles geliebte Menschen. Geliebt und begnadigt. Und wo wir das erfahren, da beginnt ewiges Leben schon jetzt, weil der Hauch der Ewigkeit unser Herz berührt. Geliebt und begnadigt. Ich denke an eine Anekdote, die man sich vom berühmten Münchner Kabarettisten der Jahrhundertwende, dem Karl Valentin, erzählt. Da wurde eingeladen, sich mit einem Wagen in den Faschingsumzug in München einzureihen. Und wie erstaunt war das Publikum, als er dann ganz am Schluss mit einem einfachen Leiterwagen durch die Straßen zog. Da war ein Haufen Gerümpel drauf und Schrott und ein großes Schild, wo drauf stand: ich bin nicht fertig geworden. Wie oft könnte man das über ein Leben schreiben? Ich bin nicht fertig geworden. Über den Schrott und die Bruchstücke einer Lebensgeschichte könnte man das schreiben. Bin nicht fertig geworden. Ich bin nicht fertig geworden mit dem, was ich mir an guten Vorsätzen vorgenommen habe. Ich bin nicht fertig geworden mit dem, dass ich eigentlich Frieden halten wollte. Ich bin nicht fertig geworden mit dem, meinen Nächsten zu lieben. Nicht fertig geworden damit, endlich nicht neidisch zu sein, endlich nicht über die anderen zu reden. Nicht fertig geworden mit Vertrauen und Glauben. Wir gleichen dieser Frau, die da auf frischer Tat ertappt wurde, weil die wohl auch nicht fertig geworden ist, damit zu lieben und treu zu bleiben. Wir gleichen ihr, weil es bei uns ja auch manches gibt, was unfertig ist im Leben, nicht perfekt, wo irgendwie Bruchstücke bleiben. Das ist der Durst nach Leben, fertig zu werden mit dem Leben, das Leben zu meistern. Und dann ist es doch so, dass oft manches uns fertig macht, dass manches uns bis in den Schlaf hinein verfolgt. Der Ärger mit den Kollegen lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Was wir versäumt haben, lässt uns nicht los. Wir werden nicht fertig und es bleiben Bruchstücke, Unvollendetes im Leben. Es gibt Erfahrungen, die uns fertig machen und die den Durst nach Leben nur noch vergrößern. Und Jesus sagt: wen da dürstet, der kommt zu mir und trinke bei mir. Jesus sagt das, weil wohl nur er fertig werden kann mit unserem unfertigen Leben. Und das steht dann bei uns sozusagen: bin nicht fertig geworden. Und Jesus schreibt darüber: geliebt und begnadigt. Über allem, wo wir unfertig sind, über alle Bruchstücke unseres Lebens, da steht dann geliebt und begnadigt. Geliebt und begnadigt nicht, weil unsere Unschuld erwiesen wäre oder weil der liebe Gott halt nicht anders kann, als uns lieb zu haben. Nein, geliebt und begnadigt, weil Gott alles dafür getan hat, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist. Ich denke dran, was Jesus ruft am Kreuz. Das sind manche Rufe, aber einer Ruf, der lautet: mich dürstet. Das ist wohl mehr als der Schrei eines Gepeinigten nach Wasser. Hier ist was zu spüren davon, dass Jesus den Durst unserer Seele ausgehalten hat. Er hat es ausgehalten, was es heißt, von Gott getrennt zu sein, von der Quelle des Lebens. Sich nach Leben zu sehnen und doch getrennt zu sein vom Leben. Jesus hat all das ausgehalten, wo über unserem Leben steht, bin nicht fertig geworden. Er hat ausgehalten, was uns fertig macht. Und weil er diesen Durst ausgehalten hat, darum finden wir Wasser, was unser ausgedörrtes Leben aufblühen lässt. Kann da nicht Durst gestillt werden, wo wir wissen, das schreibt Gott über unser Leben, geliebt und begnadigt und ein Leben für immer. Geborgen mit dem, was unfertig ist. Wir können wohl nicht mehr tun, als Jesus unser Leben anzuvertrauen. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und zu Jesus zu kommen, was heißt das anderes, als ihm vom Durst unserer Seele einfach zu erzählen? Was heißt es anders, als zu ihm zu kommen mit allem, was unfertig ist? Und dass wir sagen, hilf mir, mit dem zurechtzukommen, was mich fertig macht. Und lass es mich glauben, dass ich geliebt und begnadigt bin. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo wir Jesus vertrauen, wo wir ihm den Durst unserer Seele sagen, da kann wohl wirklich was aufblühen bei uns. Da ist es, als ob frisches Wasser durch unser so ausgedörrtes Leben fließt. Sicher, da wird manches dürr bleiben. Nichts bleibt für ewig, so haben wir es gesagt. Da wird uns manches noch fertig machen, aber dennoch gilt, Jesus schenkt Leben. Ein Leben, das am Ende nicht mal der große Kaputtmacher mehr zerstören kann. Einen hohen Anspruch hat Jesus. Entweder oder. Ja oder nein. Entweder er schenkt Leben oder er verspricht zu viel. Aber wenn es stimmt, dass Jesus unseren Durst nach Leben stillen kann, wenn es stimmt, wie sollten wir dann nicht Ja sagen? Tausendmal Ja. Amen. Jesus, du kennst unseren Durst nach Leben. Das, womit wir nicht fertig werden. Das, wo wir darunter leiden, dass nichts für ewig bleibt. Und so bitten wir dich, dass dein Wasser des Lebens unser ausgedörrtes Leben wieder aufblühen lässt. Lass uns was spüren davon, dass du Leben schenkst. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und wir singen jetzt davon, dass Jesus Leben schenkt. 619, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von unserem Durst nach Leben erzählen. Du kennst uns, wie uns kein anderer kennt. Und dennoch ist es gut, dass wir dir unser Herz ausschütten können. Du siehst, wonach wir lechzen, wo wir uns sehnen nach wirklichem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Leben immer wieder neu schenkst. Ein Leben, das den Hauch der Ewigkeit atmet. Wo wir wissen, dass du für ewig bleibst und wir dann mit dir. Und wo wir wissen, dass wir geliebt und begnadigt sind mit allem, was unfertig ist im Leben. Herr, wir geben dir unser Leben in die Hände und wir bitten dich, lass es uns erfahren, dass du Leben schenkst. Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Welt, die sich nach Leben sehnt und wo der Tod und Gewalt doch so oft an der Tagesordnung sind. Herr, erbarm du dich, schenk du Frieden auf unserer Erde. Wir bitten dich besonders für all diese Gegenden unserer Welt, wo Krieg herrscht, wo Menschen einander töten und hassen, erbarm du dich. Herr, unser Gott, wir bitten dich heute Morgen für alle Menschen, die verfolgt werden, weil sie dir vertrauen. Lass sie etwas von deiner Liebe und Macht spüren. Herr, unser Gott, wir bitten dich für uns selber, dass wir mit offenen Augen durch unsere Welt gehen, dass wir sehen, wo wir helfen können und wo wir gefragt sind. Und zugleich sind wir so oft hilflos, weil wir nicht wissen, wie wir auf unserer Erde helfen können, wie wir Ungerechtigkeit beseitigen können und Hunger stillen. Erbarm du dich. Herr, unser Gott, dieses neue Jahr liegt vor uns. Nur du weißt, was es uns bringt. Nur du weißt, was diese Woche uns bringt, die jetzt beginnt. Und wir bitten dich, dass wir es erfahren, dass du mitgehst. Mitgehst durch alle Höhen und Tiefen dieses Jahres. Lass es uns erfahren, dass du uns Leben schenkst. Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Wir vertrauen dir alles an, was uns beschäftigt im Blick auf dieses Jahr, im Blick auf die Woche, die vor uns liegt. Herr, wir danken dir, dass wir nicht allein gehen, wenn wir dir vertrauen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. In dieser Geborgenheit und in diesem Vertrauen beten wir dich an mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen das Monatslied für Januar. Im roten Liederbuch, Groß ist unser Gott, 897.
Thank you.
Ganz herzlich lade ich Sie noch ein, zum Kaffee da zu bleiben, wenn Sie sich ein bisschen aufwärmen wollen, bevor Sie wieder in die Kälte gehen. Danken möchte ich fürs Opfer vom Erscheinungsfest über 171,45 €. Es war für die Aufgaben der Weltmission bestimmt. Was Sie heute einlegen, ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO gedacht. IFJUCO, das ist eine Kooperation in Iflingen zwischen Kirchengemeinde, Prägitzer Gemeinschaft, Liebenzeller Gemeinschaft, wo wir 30% einer Jugendreferentenstelle finanzieren von der Ellen Schopf, die da Jugendarbeit macht. Ganz herzlich darf ich einladen heute Mittag zur Prägitzer Stunde im Gemeindehaus um 13.30 Uhr. Herzliche Einladung. Da wird es dann weitergehen mit diesem Kapitel 7 aus dem Johannesevangelium. Ich möchte Sie auch herzlich einladen zu der Allianzgebetswoche, die jetzt startet. Morgen bis Freitag in Schopfloch finden 3 Gebetsabende statt. Morgen Abend im Prägitzer Saal, am Mittwoch im Gemeindehaus, am Freitagabend im BZ, jeweils 19.30 Uhr. Am kommenden Sonntag laden wir zu einem ganz besonderen Gottesdienst ein. Ein Gottesdienst, in dem wir besonders an Menschen denken, die in der Gemeinde mitarbeiten. Aber es ist ein Gottesdienst für die ganze Gemeinde. Also alle sind herzlich eingeladen, auch wenn teilweise Mitarbeitergottesdienst drüber steht. Wir alle gehören zur Gemeinde dazu. Und am kommenden Sonntag wollen wir schauen, was es für verschiedene Kreise und Gruppen in der Gemeinde gibt. Es wird die Gelegenheit geben, sich auch einen persönlichen Segen zusprechen zu lassen. Also herzliche Einladung an Sie alle, dass wir als ganze Gemeinde Gottesdienst feiern, nächsten Sonntag 10.15 Uhr. Und die Konfis sind mit ihren Eltern davor eingeladen zum Konfi-Frühstück. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten mit dem Lied "Verleih uns Frieden gnädiglich" 421, und ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Geht in diesen Sonntag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.